Kultura koktajlowa.
Koktajlna
kultura.
Koktajlna kultura.
Koktajl kultur.
Wissen Berliner Bars. Destilliert von Spirits Volley und Artisan Barcamp.
Willkommen zurück bei unserem Podcast. Wir sitzen heute mit einer Barinstitution zusammen. Wir sitzen im Rum Trader in Berlin-Wilmersdorf in der Fasanenstraße 40 in einer der ältesten, vielleicht sogar der ältesten Bar Berlins zusammen mit Herrn Scholl. Hallo Herr Scholl.
Guten Tag.
Tatsächlich ist heute die erste Episode, in der wir jemals siezen. Herr Scholl ist stadtweit dafür bekannt, die guten Umgangsformen hochzuhalten. Und so sitzen wir auch jetzt bei hohen Temperaturen, gut gekleidet, in auch der wohl kleinsten Bar der Stadt. Ich übergebe aber gern an Sie. Können Sie auf die letzten Jahrzehnte des Rum Traders einen kurzen Überblick geben für all die jungen Hörer, die noch nicht die Chance hatten, hierher zu kommen?
Ja, das ist mit Bars ja immer so, wenn sie eine bestimmte Altersstufe erreichen, dann haben sie eher etwas von einem Jahresring bei einem Baum. Das heißt also, man hat, wenn man so ein Haus führt, das man übernimmt, bereits von einer Legende, einem Vorgänger, der ja nun noch aus dem alten Adlon stammte, also ein Adlonit war, und den Untergang dieses Hauses, was wir meinen, ja einer der führenden Hotelbars schon vor dem Ersten Weltkrieg war, erlebt hat und der danach dann einmal durch die Welt wieder zurück nach Berlin kam und für die damalige Zeit sicherlich ein Wissen hatte, das anders als heutigen Nachgeborenen, das ja durch Reisen und Internet gegeben ist, sicherlich hochgradig kompetent und weltgewandt war und vor allem weltsichtig war. Das heißt, er hatte einfach vieles von Angesicht gesehen, was heute hierzulande mittlerweile Standard ist, aber sich einfach damals, was ihn mit den Werkzeugen an, bis hin zu den Cocktailrezepten, damals hier nicht darstellen ließ. Und damit sind wir eigentlich bei dem, was eine wirklich alte Bar natürlich ausmacht. Sie ist immer ein Teil der Stadt, der Gesellschaft, der Lebensform und der Entwicklung einer Gemeinschaft von Menschen, die in ihr oder mit ihr leben. Und das ist sicherlich ein Zeugnis für einen solchen Ort. Das kann man auch nicht durch irgendwelche Lookalike-Ambiente herbeiführen. Das ist einfach, haben wir solche historischen Orte an sich, dass sie so eine Art von Gedächtnis, von DNA tragen, die zur Stadt gehört.
Dazu ergriff er sogar die Kultussenatorin das Wort.
Ja, die Kulturstaatsministerin hat sich dazu geäußert. Ja, ja, gut, das ist nicht, also es gibt auf jeden Fall Menschen, die ganz bewusst sehen, dass das hier ein Ort ist, der erhalten bleiben muss und der von vielen, vielen Menschen still geschätzt wird. Das sind ja nicht unbedingt die Menschen, die viel Zeit haben und oft kommen, aber das ist sicherlich so, ja. Mhm. Weil diese Bar natürlich auch eine Kuriosität in sich darstellt. Einerseits ist sie extrem klein. Andererseits hat sie natürlich dadurch, dass ich dem Weisen Rat meines Vorgängers gefolgt bin und die historische Struktur nicht verändert habe, natürlich mittlerweile so eine Patina, die man auch nicht künstlich erzeugen kann. Und während alle anderen Bars aus den 70er Jahren oder 60er Jahren ja mittlerweile verschwunden sind oder dem Raub der innovationssüchtigen Innendesigner zum Opfer gefallen sind, gerade bei Hotelbars findet man das leider sehr häufig, ist der Rum Trader eigentlich noch genauso, wie er 1976 aufgemacht wurde, bis auf ein paar Kleinigkeiten, und der Rest ist eigentlich eher konservatorische Arbeit.
Was Sie sagten, die Patina, die man nicht kaufen kann, sind halt natürlich Erinnerungen und Zeiten, die einfach in die Wände eingesunken sind. Kurz sprachen Sie an, dass Werkzeuge oder Wissen 1976 natürlich ganz anders zur Verfügung standen als heute. Auch etwas, ja, wo ein anderer von uns Interviewter, Thomas Pflanz, viel zu sagen hatte.
Das wie denke ich mir, dass der Kollege da viel zu sagen hat. Ja, hat ja schließlich hier gelernt. Ja, das ist ja genau.
Tatsächlich, da kursieren ja tatsächlich noch Rezepte von ihm in anderen Bars der Stadt, eintapeziert fast schon.
Ja.
Auf wie viele Barbücher stützt sich denn der Rum Trader bei seiner Cocktailkarte?
Na ja, gut, es gibt so 5-6 Bücher, die eigentlich im Grunde nach ausreichen, wenn man die kennt. Also es geht ja bei dem Cocktail, das ist ähnlich wie beim Kochen, geht es ja darum, bestimmte Grundprinzipien zu erfassen und bestimmte Grundstrukturen zu begreifen und dann sind sehr viele Rezepturen, Abwandlungen, individuelle Varianten und sicherlich auch natürlich auch die Möglichkeiten geschuldet dessen, was an Spirituosen zur Verfügung steht oder stand. Das ist sicherlich ganz kennzeichnend. Also wenn Sie denken, dass Sie die Schremli-Bücher, wenn er, glaube ich, 11 Auflagen gemacht von seinen Büchern, ein bisschen hohe Alter, und oder 10, ich weiß es nicht genau. Das differiert schon, weil einfach 1949 was anderes zur Verfügung stand als 1965. Und das hat sich schon gewandelt. Und
die einzigartige Chance, die wir hier haben, ist natürlich einem Bartender, der eine jahrzehntelange Karriere hinter sich hat, zuzuhören und rückblickend zu verstehen, was hat sich eigentlich als wirklich belastbar erwiesen. Nochmal zurück zu den Büchern. Was sind 2, 3 Bücher, die den Test der Zeit bestanden haben?
Also wenn man so will, ist der Schremli sicherlich, also das große Lehrbuch, der war von 1949 sicherlich eines der deutschsprachigen Bücher, was auch, weil er auch Schweizer war, also was betriebswirtschaftliche Seite angeht, sehr schön immer noch da ist. Dann gibt es natürlich das erste wirklich umfassende deutsche Barbuch, was ja eben nicht der Mixologist war vor dem Ersten Weltkrieg, sondern das war ja das große Barbuch der Firma Mampe von Hans Grönlein, das leider nicht in einer Neuauflage existiert, zumindest meines Wissens nach nicht, und wo sehr, sehr viele Rezepturen vorweggenommen oder bereits offensichtlich mit Kenntnissen von amerikanischen Rezepturen verwendet worden sind. Und dann natürlich das Savoy-Cocktailbuch, das ist sicherlich so das Neue Testament der Barkeeper, das ist so ein Buch von Harry Craddock, das sicherlich sehr hilfreich ist. Die Bücher von Johnson oder auch von Jerry Thomas oder solchen, also diese ganzen Publikationen muss man natürlich schon sehr aus der Zeit lesen, weil da eben vieles an Spirituosen nicht vorhanden war, was wir heute haben. Dass wir überhaupt ja alle Bücher auch immer ein Dokument dessen sind, was verfügbar war, respektive dessen, was neu entwickelt worden ist. Nicht? Also man hat halt 1890 noch keinen Tomatensaft gehabt als fertiges Produkt. Das ist ein Produkt, das erst am Ende des Ersten Weltkriegs zustande gekommen ist. Und also es gibt immer wieder solche Entwicklungen, die gerade die Fertigsäfte haben natürlich vieles revolutioniert und ermöglicht. Das ist sicherlich einer, der auch gerade im Brombereich durch die ganze Tiki-Kultur sicherlich eine Entwicklung gewesen, die dann mit der Entwicklung der industriellen Fruchtsäfte ganz neue Möglichkeiten gebracht haben. Das muss man ganz klar sagen.
Beim Grönlein-Buch einsteigend, unweit von hier hatte Mampe, das Mampe-Cocktailbuch, was Sie eben ansprachen, quasi seinen Stammsitz als Restaurant, nicht als Fertigung, aber als Restaurant auf dem Kudamm. Heute würde das Flagship Store heißen.
Ja, Mampes gute Schuhe, ja.
Genau, und wenn man dieses Buch durchliest, ich war unglaublich beeindruckt, wie wahnsinnig breit die Palette von Mampe vor dem Krieg war. Also Maraschino, alle Cremes haben die ja auch hergestellt. Die gibt es jetzt von anderen Firmen. Mampe gibt es noch. Vielleicht müsste man Tom mal vorschlagen, dieses Buch nochmal aufzulegen und vielleicht an die Zeit anzupassen.
Ja, das habe ich, meine ich, hätte sogar mal angeregt. Ja, da muss man dazu eines wissen, die ganzen Produkte von La Mampe wurden in Lizenz produziert, weil nach dem Ersten Weltkrieg die Originalprodukte in Deutschland zu teuer waren. Und der Versailler Vertrag hat in den Zusatzverträgen, also im Saint-Germain, also im Trianon-Vertrag, sind diese ganzen markenschutzrechtlichen Dinge das erste Mal international geregelt worden. Und in dem Zusammenhang ist ja auch in Frankreich zum Beispiel die ganze Weinklassifikation geändert worden nach dem Ersten Weltkrieg. Und die Produkte waren damit auf einmal viel zu teuer. Deshalb hat Mampe das in Lizenz produziert. Das heißt, ein richtiger Cointreau, das heißt ein Mampe Cointreau oder Mampe Benediktin, war dann sozusagen nach diesem Rezept teilweise auch nicht in Lizenz, sondern teilweise sozusagen nur angepasst oder wie auch immer. Das heißt, die Originale gab es, aber die waren hier entweder nicht erhältlich oder einfach zu teuer. Das muss man ganz einfach. Also wir dürfen ja nicht vergessen, dass es für jüngere Zuhörer vielleicht schwer zu verstehen, dass der europäische Markt, so wie wir ihn heute haben und mit der völligen Verfügbarkeit von den entferntesten Produkten, das ist ja erst eine Entwicklung der 70er, 80er Jahre. Das hat es vorher nicht gegeben.
Und ist jetzt in den letzten 20 Jahren nochmal explodiert.
Der ist explodiert, aber ich weiß, mein Vorgänger zum Beispiel hat seine gesamten englischen und amerikanischen und französischen Produkte über die Versorgungsoffiziere der jeweiligen Besatzungsmächte bezogen. Also es gab ja hier sozusagen für die Soldaten gab es ja englische, französische, amerikanische Supermärkte und da war eine Zulassungskarte heiß begehrt und die hatte er nun glücklicherweise, weil er einen Teil dieser Offiziere hier hatte. Ich habe sie teilweise auch noch kennengelernt, die älteren Herren, die hierfür zuständig waren. Und die kriegten natürlich all das, was man in Frankreich bekam und dadurch oder in Amerika und oder in England. Und da ist einfach die Unterschiede dann nochmal gewaltig, also damals zumal.
Da würde ich gerne direkt eingreifen beim Thema Verfügbarkeit von Waren. Etwas, was mich gleich bei meinem ersten Besuch damals im Rum Trader damals schockierte, war trotz des guten Rufs und des Tiki-Rufs, der ja auch mit dem Rum Trader verwoben ist, nicht die Nutzung von frischen Säften, sondern aus einer Flasche und dann auch noch Granini, was damals für mich so ein bisschen schon fast unverständlich war. Mhm. Sie gehen nicht auf frische Früchte, sondern auf abgepackte Säfte?
Doch, aber in einem kleinen Haus ist das natürlich wirtschaftlich nur bedingt rentierlich. Außerdem muss man fairerweise sagen, dass die Fruchtsäfte mittlerweile, also wir sprechen von Zeiten, wo es ja noch keine Direktsäfte gab, wie jetzt mittlerweile. Und es gibt ja mittlerweile sehr vernünftige Fruchtlieferanten. Das hat sich ja in den letzten 10 Jahren, ich weiß nicht, wann sind Sie das erste Mal hier gewesen?
Boah. 2011 muss es gewesen sein.
Ja, da war es noch nicht. Ich glaube, bei Reda gibt es, glaube ich, seit 3 oder 4 Jahren. Also das war eben so, dass sich das nicht darstellen ließ. Außerdem sind die Fruchtsäfte von Granini, wenn man nicht Loser bekommt, wobei die in den letzten Jahren sehr nachgelassen haben, relativ stabil und gut in der Qualität und gut zu verarbeiten. Das muss man ganz klar sagen.
Stabil auf jeden Fall.
Dass natürlich frische Säfte immer wunderbar sind, aber wenn Sie so eine kleine Bar haben, dann ist natürlich die Gefahr, dass sie dann lustig jeden Tag 4-5 Liter wegschütten, die ist dann schon da. Das muss man ganz klar sagen. Und klar, für Sonderveranstaltungen oder so haben wir immer mit frischen Säften gearbeitet, soweit es möglich ist. Also es ist ja auch eine Illusion zu glauben. Ich meine, das ist ja auch etwas, was mit dem Alkohol und der Entwicklung einhergekommen ist. Die ständige Verfügbarkeit von frischen Säften ist ja, das ist ja nicht so, dass das immer geht. Also ich habe wunderbare Veranstaltungen mit traumhaftem Blutorangensaft gemacht, aber 2 Monate später gibt es den dann nicht mehr. Oder was weiß ich,
irgendwie. Pfirsiche?
Ja, Pfirsiche oder Grapefrucht. Das ist ja alles sehr volatil. Also so sich vorzustellen, dass man alles permanent bekommt, ist ja auch schwierig genug. Also das muss man ganz klar sagen.
Das ist natürlich auch der Wahn der 90er und 2000er. Diese um sich greifende Verfügbarkeit von allen Produkten zu allen Zeiten. Gerade die Barwelt geht davon ja wieder zurück. Immer lauter wird der Ruf nach Regionalität und dementsprechend Saisonalität.
Das war also der erste von 3 Teilen mit Gregor Scholl aus dem Berliner Rum Trader. Schön, dass ihr mit dabei wart bei diesem intelligenten, charmanten, aber auch charaktervollen Rückblick. Schaltet wieder ein, wenn es in Teil 2 dann eher um den Rum Trader selber geht, das Selbstverständnis dieser Bar, aber eben auch, was das Bartending der 2000er, 2010er von den 30, 50 oder 70 Jahre vorher unterschied in dieser großen Cocktailmetropole Berlin. Bis bald!